Liebe Gemeinde, ich las von einem bekannten Theologen, der gern zugegeben hat, dass seine bibelkundlichen Kenntnisse nicht optimal seien. Und das hat er illustriert an einem Bericht von seiner Prüfung in Bibelkunde. Theologiestudenten werden ja auch in Bibelkunde geprüft, und er wurde also gefragt: Sagen Sie mal, was steht denn im Philipperbrief? Nun sind wir alle Theologen, nicht? Und Baptisten sollen ja gute Bibelkenner sein. Was würdet ihr denn sagen? Was steht denn so im Philipperbrief? Ja, der war nicht ganz so fit. Der hat nur gesagt: Freuet euch. Hat die Prüfungskommission gefragt. Und steht da vielleicht noch etwas drin? Ja, hat er gesagt. Abermals sage ich: Freuet euch. Nun, ich denke, die Kommission wird nicht ganz zufrieden sein mit dieser kessen Antwort. Aber er hat genau das Richtige getroffen. Den Inhalt des Philipperbriefes wiedergegeben. Den Nerv getroffen, so könnte man sagen. Immer wieder heißt es im Philipperbrief: Freut euch. Und das ist auch der Wochenspruch für diesen vierten Advent. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich: Freuet euch. Gott will, dass wir uns freuen. Zweimal werden wir in diesem einen Vers aufgerufen: Freut euch. Alle dürfen sich freuen, auf allen Wegen. Gott will, dass wir uns freuen. Er ist ein Freund des Lebens. Die Bibel ist erfüllt davon, dass Gott uns Freude schenken will. Die Weihnachtsbotschaft hat ja diesen Akzent. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und Jesus sagt seinen Jüngern in Lukas 10: Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und der Philipperbrief, der Brief der Freude, da zieht sich die Freude wie ein roter Faden durch den ganzen Brief. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allem meinem Gebet für euch alle, schreibt Paulus, und ich tue das Gebet mit Freuden. Und dann Kapitel 2,2: Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Der Philipperbrief, der Brief der Freude, obwohl es damals Grund für Traurigkeit und Sorge genug gegeben hätte. Denn Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen, der Verurteilung zum Tode. Und auf diesem Hintergrund schreibt er: Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Und dann sagt er: Darüber sollt ihr euch auch freuen. Ihr sollt euch mit mir freuen. Dann berichtet Paulus von einem Mitarbeiter, der todkrank war. Er schreibt: Um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen in eurer Stadt. Und gleich anschließend wieder weiter. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer wieder dasselbe sage, verdrießt mich nicht, macht euch umso gewisser. Es ist also ganz deutlich, der Aufruf zur Freude kommt nicht leichtfertig daher. Paulus hatte den Tod vor Augen, und in der Gemeinde gab es manche Probleme, auf die Paulus eingeht in diesem Brief. Es wäre also Grund zur Traurigkeit da gewesen. Trotzdem, oder vielleicht deshalb, schreibt der Apostel: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Nun, das ist ja leicht gesagt, aber geht es denn auch so leicht? Freut euch in dem Herrn alle Wege? Manche Wege sind ja gar nicht so erfreulich. Ist Freude überhaupt etwas, was man machen kann? Braucht Freude nicht immer einen Anlass, einen Grund? Freude ist doch auch von ihrem Grund abhängig. Freude kann alle möglichen Gründe haben. Aber ich denke, die unendlich vielen Möglichkeiten, sich zu freuen, nämlich je nach ihrem Anlass, zerfallen in zwei Klassen. Es gibt vorübergehende Freude, also wenn ich etwas habe, worüber ich mich freuen kann, das kann auch wieder vorübergehen. Und es gibt dauerhafte Freude, beständige Freude, weil sie einen dauerhaften Anlass hat. Und der Aufruf, freut euch in dem Herrn, wäre sicher fehl am Platze, wenn nicht auch der Grund dazu genannt worden wäre. Freut euch in dem Herrn. Dieses in dem Herrn, das ist der Schlüssel. Das ist der Hinweis auf den bleibenden, den tragenden Grund der Freude. In der Übersetzung Hoffnung für alle klingt das so. Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Noch einmal will ich es sagen, freut euch. Und die gute Nachricht übersetzt, freut euch immerzu, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Noch einmal sage ich, freut euch. Hier wird also ganz deutlich, der Grund zur bleibenden, dauerhaften, beständigen Freude liegt nicht in irgendwelchen Dingen, sondern in Gott begründet, in Christus. Wir haben allen Grund zur Freude. Und diese Freude ist krisenfest. Sie gilt auf allen Wegen, weil sie nicht von uns abhängt, sondern von unserem Herrn. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, heißt es in dem bekannten Epiphanias-Lied. Der Grund der Freude hat mit Gott und seiner Zuwendung zu uns Menschen zu tun. Gott selber macht diese dauerhafte, bleibende, nachhaltige Freude möglich. Es geht also nicht um irgendeine vorübergehende Freude, sondern es geht um bleibende Freude. Wir sollen uns nicht, dürfen wir auch, über ein neues Kleid freuen, ein neues Auto. Auch die Freude, die Schiller preist, ist nicht gemeint, wenn er dichtet, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Wir wissen, das kann alles sehr vorübergehend sein. Ein Kleid kann zerreißen, ein Auto zu Schrott gefahren werden, eine Freundschaft in die Brüche gehen und der Jubel über den Ehepartner, der kann manchmal auch zum Trauergesang werden. Hier ja nicht, aber mit dem holden Partner, das ist ja manchmal nicht so ganz bleibend. Aber hier geht es darum, dass nicht irgendetwas Vorübergehendes Grund der Freude ist, sondern die Freude, die Gott schenkt, die beständig ist, die den Tod übersteht. Wer im Herrn in der Lebensverbindung zu Christus seine Zukunft gefunden hat, der hat eine geradezu unverwundbare Freude. Paulus schreibt, ich werde mich weiterhin freuen angesichts der Möglichkeit, dass er sein Leben verlieren könnte. Und dann sagt er, ich hoffe, dass Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Und dann die Begründung, denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Deshalb kann Paulus sich in dem Herrn freuen und uns aufrufen, freut euch in dem Herrn. Freude will gepflegt werden. Diese Freude im Herrn ist eine leise Freude, die es manchmal schwer hat in unserer lauten und schnellen Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieser Freude Raum geben, dass wir ganz bewusst uns Zeit nehmen, um diese Freude nicht verkümmern zu lassen, sondern zur Entfaltung kommen zu lassen. Das Geschenk der Gotteskindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, darüber können wir uns nicht genug freuen. Und ich denke, wer diese Freude entwickeln will, sich entwickeln lassen will, der wird das Wort Gottes, der wird das Gebet, der wird die Gemeinschaft der Gotteskinder suchen, so wie es von den ersten Christen heißt. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Freude prägte das Zusammensein, die Mahlzeiten der Gemeinde. Ich habe ans Abendmahl gedacht. Wenn ich weit zurückdenke an meine Heimatgemeinde, dann war das Abendmahl da manchmal mehr so ein Trauermahl. Ist ja auch eigentlich verständlich, denn wir denken ja an den Tod Jesu. Aber doch soll das Abendmahl geprägt sein von Freude. Von Freude über den lebendigen, den auferstandenen Herrn. Er teilt sich uns mit. Ihn beten wir an. Er schenkt Gemeinschaft. Er bewirkt es, dass das Leben zum Fest wird, weil er bleibende Freude schenkt. Die Bibel ist voller Bilder der Freude. Zum Beispiel, wenn das Reich Gottes als Hochzeitsmahl beschrieben wird. Oder denken wir an die Gleichnisse von der Perle, dem Schatz im Acker oder dem verlorenen Sohn. Immer wieder die Freude. Wir sollen uns anstecken lassen von der Festfreude des Reiches Gottes. Gott will, dass wir uns freuen. Wenn wir der Freude Raum geben, die Freude pflegen, dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen. Die Freude im Herrn wirkt sich aus. Und das hat sich mir in den nächsten Versen in besonderer Weise gezeigt. Dieser Wochenspruch geht ja so weiter. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Man könnte zunächst den Eindruck gewinnen, Paulus hat so noch verschiedene Sachen angehängt, zusammenhanglose zu sagen, wie bunte Perlen an einer Schnur. Aber das ist nicht der Fall. Alles geht von der Freude aus. Die Freude wirkt sich aus und in diesen vier Versen zeigt sich das in vierfacher Weise. Die Freude im Herrn wirkt sich aus, erstens durch erneuerte Beziehungen untereinander. Zweitens durch ein Leben in der Gegenwart und der Erwartung des Herrn. Drittens durch vertrauensvolles Gebet statt ängstlichem Sorgen. Und viertens durch die Erfahrung des Friedens mit Gott. Die Freude im Herrn wirkt sich aus durch erneuerte Beziehungen untereinander. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. In der alten Luther-Übersetzung, einige werden das noch wissen, da hieß das, eure Lindigkeit lasset Kunst sein allen Menschen. Das Wort Lindigkeit ist ja nicht mehr so ganz gebräuchlich. Aber das meint Nachsicht, Entgegenkommen, Umgänglichkeit. Lindigkeit steht für Sanftheit, für Zartheit, für Milde. Linde ist der Gegensatz zu hart. Lindigkeit das Gegenteil von Hartherzigkeit. Der Theologe Gottfried Vogt hat das Wort so erklärt. Wer diese Güte und Freundlichkeit an sich hat und in sich hat, der wird nicht den Rechtsstandpunkt eifersüchtig zu wahren suchen, sondern im Umgang mit seinen Lieben oder auch schwierigen Mitmenschen nach Wegen und Lösungen suchen, eine Atmosphäre fröhlichen, gütigen Miteinanders um sich zu verbreiten und darin heilend auf seine Umwelt einzuwirken. Das heißt also, die Freude im Herrn in Form der Lindigkeit verändert unseren Umgang miteinander. Weil unser Herr so barmherzig mit uns umgegangen ist, weil er so einfühlsam und flexibel auf uns eingeht, können wir auch anders miteinander umgehen. Dann ist nicht mehr rechthaberische Schärfe das Kennzeichen der Jünger Jesu, sondern die Art des Herrn. Und das zeigt sich im Sonntag, am Sonntag und im Alltag. Die Freude am Herrn, sie wirkt sich aus. Durch ein Leben in der Gegenwart und Erwartung des Herrn. Paulus sagt, der Herr ist nahe. Was bedeutet das, dass der Herr nahe ist? Ich denke, deshalb ist dieser Text auch in die Perikopenreihe der Adventssonntage hineingekommen. Na, das kann ja räumlich und zeitlich verstanden werden. Wenn wir es räumlich verstehen, dann heißt das, der Herr ist mir jetzt nahe. Der ist jetzt gegenwärtig. Er ist nahe. Das heißt, er sieht mich, er hört mich, er sieht, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Weil der Herr nahe ist, kann ich mich freuen über seine Gegenwart. In dem Bewusstsein leben, Gott ist gegenwärtig, er ist nahe. Zeitlich verstanden kann nahe bedeuten, der Herr kommt bald. So wird es ja auch in der guten Nachricht übersetzt. Jesus kommt wieder. Wir warten auf sein Kommen und die Adventszeit ist immer auch diese Zeit, in der das uns lebendig sein soll und wieder werden soll, dass wir auf den Kommenden warten. Und wenn ich die Nachrichten dieser Tage höre, diese Schrecken, diese Gewalt, diese Macht, die verheerend ausgehöhlt wird, dann kann ich eigentlich nur mit den ersten Jüngern beten, komme bald, Herr Jesu, richte du dein Reich auf, der Gerechtigkeit und des Friedens. Der Herr kommt bald, lass uns Anteil haben an seiner Wirklichkeit, damit das Fest der Freude im Himmel stattfindet, das nicht endet und das nicht mehr getrübt wird durch Elend und Leid. Das Dritte, die Freude im Herrn wirkt sich aus durch vertrauensvolles Gebet statt ängstlichem Sorgen. Sorgt euch um nichts, schreibt Paulus, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hier kann man wieder fragen, was hat nicht Sorgen denn mit Freude zu tun? Ich denke sehr viel, denn Sorgen kann die Freude ersticken. Jesus hat das sehr eindrücklich im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld illustriert, dass Sorgen den Samen des Wortes Gottes ersticken können. Sorge hält die Freude nieder. Sorge ist der Freundlichkeit, der Güte und Milde Gottes im Wege. Sorgenvoll, dann hat die Freude oft keinen Platz mehr im Herzen und Leben. Nun kann man ja mit Sorgen sehr unterschiedlich umgehen. Sorgen kann man natürlich verdrängen, nach dem besten Grundsatz am besten gar nicht dran denken. Sorgen kann man auch betäuben. Betäubungsmittel stehen ja genug zur Verfügung. Aber am nächsten Morgen zeigt sich, der Kater geht, die Sorgen kommen. Verdrängen, betäuben hilft nicht. Paulus zeigt einen anderen Weg. Lasst eure Sorgen zum Gebet werden. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Sorgen werden also nicht bagatellisiert, sondern aus Sorgen wird vertrauensvolles Beten. Und wichtig scheint mir dabei der Zusatz, dass Beten mit Danksagung geschehen soll. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Der Ton liegt auf der Danksagung, denn Gott ist der eigentliche Akteur. Er ist der Geber und Vollender aller guten Dinge. Christliche Freude äußert sich in Dank. Wer vertrauensvoll, wer dankbar betet, seine Sorgen an Gott abgibt, bekommt einen neuen Blick für Gottes Möglichkeiten. Wer dankt für die vielen Hilfen, die er schon erfahren hat, traut es Gott zu, dass er auch mit dieser Schwierigkeit, mit diesen Sorgen, die jetzt wieder so hochkommen wollen, fertig werden wird. Dank ist der stärkste Gegensatz zum Sorgen. Sorgen schaut auf die Schwierigkeiten und Probleme. Dank schaut auf den großen Gott. Wer dankt, überlässt Gott das Sorgen. Wer dankbar betet, bekommt neue Zuversicht und Hoffnung. Die Freude im Herrn kann sich wieder entfalten, wenn wir so in der Gegenwart Gottes leben. Und das Vierte. Die Freude im Herrn wirkt sich aus durch die Erfahrung des Friedens mit Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Friede, von Gott ist eine Folge vertrauenvollen Betens. Gott schenkt Frieden. Und dieser Friede, sagt Paulus, übersteigt menschliches Begreifen. Menschlich begreiflich wäre vielleicht, dass die Sorgen immer größer werden, uns überwältigen. Aber Gottes Friede ist stärker, weil Gott größer ist. Er bewahrt unser Herz und unsere Sinne in Christus Jesus. Interessant ist das Wort bewahren. Das könnte man nämlich auch übersetzen mit bewachen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewache eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus gebraucht hier ein sehr ungewöhnliches Bild. Er sieht den Frieden, der von Gott kommt, in der Gestalt eines Wächters vor sich, der vor unseren Herzen, unserem Kopf, dem Sitz der Gedanken, auf und ab geht und aufpasst, dass unsere Gedanken und Gefühle nicht vergiftet werden. Stellen wir uns das mal vor. Der Friede Gottes als ein Wächter, der aufpasst, dass die Gedanken nicht vergiftet werden, dass die Sorgen nicht überhand nehmen, sondern dass das Wissen um die Gegenwart Gottes, dass wir in Gottes Hand sind, stärker ist als alles andere. Der Friede als ein Wächter, der aufpasst. Vielleicht stellen wir uns eine gesicherte Burg vor, in der wir geborgen sind. Ein Stärkerer gewahrt den Frieden, den wir selber nicht machen können. Er hält uns fest, der nahe Herr. Und das ist für uns ungleich wichtiger und bedeutungsvoller, als dass wir ihn festhalten. Denn unsere Kraft ist oft sehr begrenzt. Nicht er hält es, nicht wir halten ihn, sondern er hält uns fest. Der Friede, der unser Verstehen, unsere Vernunft übersteigt, ist ein Segen, ein Geschenk Gottes. Und so schließt sich wieder der Kreis. Am Anfang steht der Aufruf, freut euch. Und am Ende steht der Friede, den Gott schenkt. Jesus möchte, dass die Freude uns neu erfüllt, dass diese Freude sich auswirkt im Umgang mit unserem Nächsten, dass wir im Bewusstsein seiner Gegenwart leben, alle Sorgen im vertrauensvollen Gebet an ihn abgeben und so den Frieden Gottes erfahren. Der Herr schenke es, dass jeder in dieser Adventszeit ihn so erlebt, den guten und großen Herrn. Amen.